Wort. Ja, also wir haben zwei Einheiten zu den jüdischen Festen. Heute soll es erstmal ein paar grundsätzliche Dinge geben und dann etwas mehr ins Detail zu den Festen, die in der Tora selber genannt werden. Und beim nächsten Mal kommen dann die Texte, die Feste, die später sind, die entstanden sind, als die Tora bereits abgeschlossen war und von daher in anderen Quellen zu finden sind. Ja, zunächst geht es mal darum, wie sieht das jüdische rabbinische Jahr überhaupt aus? Und da ist wirklich wichtig, eben die Betonung auf rabbinisch zu legen, denn im Laufe der Jahrhunderte haben Juden unterschiedlich gezählt. Die Bibel selber spricht zwar von Monaten, aber sie sagt nie, wie diese Monate aussehen, ob sie nur nach dem Mond gezählt werden oder wie auch immer und wie lang das Jahr ist. Und von daher gab es zur Zeit des Zweiten Tempels, zur Zeit Jesu, durchaus unterschiedliche Methoden zu zählen. Wir wissen eigentlich ziemlich sicher von den Leuten in Qumran, den Essenern am Toten Meer, dass die einen Sonnenkalender hatten. Und das ist auch, wahrscheinlich haben sie das übernommen von einem wichtigen jüdischen Buch der zweiten Tempelzeit, dem Jubiläenbuch. In dem Artikel, den ich noch Ihnen geschickt hatte, werden auch ein paar Worte zu dem gesagt. Das hat das eine ganz ausgeklügelte Methode, um dafür zu sorgen, dass die Feiertage jedes Jahr immer genau auf denselben Wochentag fallen. Also ein etwas sogar noch verbessertes Sonnenjahr, könnte man sagen. Und es gibt auch einige Theorien, die allerdings wirklich reine Theorien sind, nicht beweisbar. Wenn man versuchen möchte, in den Evangelien zu erklären, warum die nach den Synoptikern Jesus noch den Sederabend, also am 14. Nissan, gefeiert hat und am 15. Nissan gekreuzigt worden ist. Und bei Johannes stirbt er am Kreuz am 14. Nissan. Und wer eben versucht, diese Chronologien übereinander zu bringen, da gibt es eben Theorien, die sagen, dass vielleicht die Chronologie der Synoptiker eben die, was später auch die rabbinische geworden ist, während Johannes geht nach dem Sonnenkalender der Essener möglicherweise. Also es gibt natürlich andere Möglichkeiten, die Dinge zu erklären, einfach zu sagen, man hat zwar unterschiedliche theologische Gründe, das zu sagen, aber in unserem Zusammenhang spielt das auch ein bisschen eine Rolle. Ja, also die Rabbinen haben sich also entschieden, einen Mondkalender zu haben, aber der auch mit der Sonne korrigiert wird, sozusagen. Und der Mond braucht für den Umlauf um die Erde 29 Tage, 12 Stunden, 44 Minuten und 2,9 Sekunden. Und da das eben nicht exakt ein voller Tag ist, sind die Mondmonate also 29 oder 30 Tage lang. Also meistens ist das abwechselnd so, dass ein Monat 29 Tage, ein Monat 30 Tage hat. Und es gibt auch zwei Monate, den Cheshvan und den Kislev, die, um das überhaupt auszugleichen, können manchmal ein und manchmal zwei, manchmal 29 und manchmal 30 Tage haben. Das ist also nicht in jedem Jahr gleich. Und ursprünglich hat man wirklich, wie es die Muslime bis heute noch tun, auf das Erscheinen der Mondsichel gewartet, um festzulegen, wann der neue Monat beginnt. Und zwar die Autorität, die dann erklärt hat, dass der neue Monat beginnt, war der oberste Gerichtshof, das Sanhedrin. Und da mussten Zeugen kommen, die verhört wurden. Wird sogar beschrieben in der Mishnah Rosh Hashanah, dass Rabban Gamliel, der Vorsitzende des Sanhedrin, in seinem Zimmer Tafeln hatte, wie die Mondsicheln aussehen können. Und die Zeugen sollten dann sagen, so sieht das aus, was ich gesehen habe. Und demnach konnte man feststellen, ob sie sozusagen den aufgehenden oder den abnehmenden Mond gesehen haben. Also das ist eigentlich ein ganz großer Teil der Mishnah Rosh Hashanah, der sich damit befasst. Und dann wurde also erklärt, wenn durch mindestens zwei Zeugen sichergestellt war, dass die Mondsichel gesehen worden war, dass der neue Monat begonnen hat. Dann hat aber der Patriarch Hillel II. 359 ein Berechnungssystem eingeführt, sodass man also nicht mehr warten muss. Und das hat sich auch insofern als gut erwiesen, dass er um 430 rum von der byzantinischen Regierung des Sanhedrin abgeschafft wurde. Und wir haben ihn bis heute nicht mehr. Also es gäbe diese Autorität gar nicht mehr, die den Monat festlegen könnte. Und was jetzt für die Diaspora wichtig ist, dass den musste ja auch, also es war damals in der alten Zeit natürlich hauptsächlich die Diaspora in Babylonien und in Ägypten, aber es geht dann weiter bis nach Griechenland, nach Rom. Denen wurde durch Boten mitgeteilt, wann der neue Monat begonnen hat. Am Anfang hat man das durch Leuchtfeuer gemacht, was schneller ging. Nur hat dann irgendwann eine Gruppe, die anders gezählt hat, angefangen, zu anderen Zeiten Leuchtfeuer zu machen. Und dann hat man gesagt, wir können uns auf die Leuchtfeuer nicht mehr verlassen und müssen also Leute schicken. Und das dauert natürlich einige Tage. Von daher hat man dann aus der Befürchtung heraus, dass in die entfernteren Länder vielleicht die Boten nicht rechtzeitig kommen, hat man gesagt, die Diaspora muss bei den in der Tora vorgeschriebenen Festen, die auch ein Arbeitsverbot haben, einen zweiten Tag feiern. Sozusagen die zwei Möglichkeiten, wann der Monat beginnen kann, beide zu nehmen, um sicher zu sein, dass sie den richtigen Tag einhalten. Man hat zwei Ausnahmen gemacht. Die eine bei Rosh Hashanah, weil Rosh Hashanah sowieso auch in Israel, weil es eben am ersten Tag des Monats ist, doppelt gefeiert wird, und mit Yom Kippur, weil es eben ein Fasttag ist, damit man da nicht 48 Stunden fasten muss, was dann schon gesundheitsgefährdend wäre. Und also im Prinzip ist es so, dass Juden, die außerhalb Israels leben, also jeden Feiertag mit Arbeitsverbot doppelt feiern. Das Reformjudentum hat das 1846 bei der Konferenz der Reformrabbiner in Breslau abgeschafft. Die machen das also nicht mehr. Und das ist, ich habe das öfter mal gemerkt, auch wenn Bekannte mit mir Termine ausmachen wollten, wenn man eben in Deutschland in Kalender reinguckt, muss man aber aufpassen, welcher Feiertag gemeint ist sozusagen und ob wir in Israel dann auch Feiertag haben oder ob wir schon fertig sind, weil wir ja eben einen Tag früher aufhören. Also soweit zu der Berechnung des Monats. Und dann ist ja die Frage, wie macht man es mit dem Jahr? Also das Mondjahr zählt 354 Tage, also damit 11 Tage weniger als das Sonnenjahr. Und von daher, wenn man einen reinen Mondkalender hätte, blieben die Feiertage nicht an eine feste Jahreszeit gebunden. Das ist so, wie es der islamische Kalender ist, dessen Feste ja in jede Jahreszeit fallen können. Und das wollte man im Judentum nicht machen, weil es in Deuteronomium im Festkalender 16.1 heißt, dass das Pessachfest im Monat Aviv, dem Frühlingsmonat, gefeiert werden soll. Und da steht sich auch nochmal der Gedanke hinter, dass die drei alten Wallfahrtsfeste eben an landwirtschaftliche Ereignisse gebunden waren. Und dann macht es eigentlich keinen Sinn, wenn sie durch das ganze Jahr durchwandern können. Und um also die Feiertage in eine feste Jahreszeit zu binden, wird alle 2 bis 3 Jahre vor dem Pessachmonat ein Zusatzmonat eingeschaltet. Und der heißt dann, der letzte Monat des Jahres ist der Adar. Also wenn der verdoppelt wird, sozusagen, ist das der zweite Adar. Und da gibt es einen festen Zyklus für von 7 Schaltjahren innerhalb einer Periode von 19 Jahren. Und was die Zählung der Jahre angeht, so werden sie seit Erschaffung der Welt gezählt. Das ist natürlich eine symbolische Zahl, die aus biblischen Angaben berechnet ist. Aber ich habe mal vor Jahren von Shalom Ben-Churi eigentlich eine schöne Erklärung dazu gehört, der sagte: Die Christen rechnen nach der Geburt Jesu, die Muslime nach dem Auszug Muhammads bei der Hidschra von Mekka nach Medina. Und die Juden hätten ja nach dem Auszug aus Ägypten rechnen können, sozusagen auch für sich ein Ereignis, das für ihre eigene Religion wichtig ist. Aber sie rechnen nach dem universalen Datum der Erschaffung der Welt. Und das finde ich eigentlich einen ganz schönen Gedanken. Also von daher sind wir im Moment im Jahr 5783 seit Erschaffung der Welt, das also bis zum 15. September 2023 gehen wird. Und das folgende Jahr dann wird wieder ein Schaltjahr sein. Was, wenn Anita mit ihrer Gruppe kommen wird, den Vorteil oder nicht Vorteil haben wird, dass es dann in den Ramadan fällt. Und für uns den Vorteil hat, dass der Ramadan nicht mehr im Pessachmonat sein muss, dass vielleicht die Spannung etwas herabsetzen wird. Ja, sind da zu dem Mond-Sonnenjahr, dem gemischten, sind da Fragen zu? Da ist das so einigermaßen klar. Gut, ja, dann habe ich Ihnen eine Liste gemacht mit den jüdischen Monaten und den Feiertagen, die da drin vorkommen. Und zunächst auch mal in der Bibel kommt eigentlich fast nur vor die Zählung, erster Monat, zweiter Monat und so weiter, nur in den allerspätesten Büchern die schon nach dem babylonischen Exil sind, wird manchmal auch ein Monatsname gegeben. Also diese Monatsnamen sind wohl zum größten Teil ursprünglich babylonisch und übernommen worden, aber dass sie so ganz normal benutzt werden, ist eigentlich eher im rabbinischen Judentum und noch nicht in der Bibel selber. Ja, also der erste Monat, der Nissan, ist natürlich der Pessach-Monat. Der beginnt am Abend des 14., aber es ist schon nach der Sonnendämmerung und darum, nach der Dämmerung und darum ist es eigentlich dann schon der 15., denn der Tag beginnt ja mit der Nacht. Also der 15. ist der erste Pessachtag und das heißt dann ja, eben 7 Tage lang soll das Fest gefeiert werden und der 7. Tag ist auch wieder Feiertag mit Arbeitsverbot. Das ist der 21. und für die Diaspora wird eben der 22. als der Doppelfeiertag noch hinzugeführt. Und auch der 16. Nissan wäre in der Diaspora nochmal ein Feiertag mit Arbeitsverbot und die Juden in der Diaspora feiern von daher auch zweimal den Seder. Das, was ich immer als sehr merkwürdig empfunden habe. Und die Leute, die das gewohnt sind, sagen, dass das eigentlich schön ist, dass man nach dem ersten Seder sozusagen dann die Zeit hat, das entspannt zu machen und nochmal über weitere Dinge nachzudenken. Also alles mit seinen Vor- und Nachteilen. Dann habe ich jetzt in eckigen Klammern die modernen Gedenktage, die der Staat Israel eingeführt hat. Und zwar habe ich die deswegen in eckige Klammern getan, weil das staatliche Feiertage sind, man könnte sagen Ausdruck einer gewissen Zivilreligion, dass die teilweise ja auch religiös gesehen werden, aber das ist eigentlich einer der großen Unterschiede zwischen zionistischen religiösen Juden und nicht-zionistischen, ob sie eben diese Gedenktage begehen. Und von daher wird man also nicht in jedem religiösen Kalender, eben gerade nicht bei den Ultraorthodoxen, diese Tage finden. Also wir haben den 27. Nissan, den Shoah-Gedenktag, verbunden mit dem Warschauer Ghettoaufstand. Daraufhin ist das festgelegt worden. Dann im folgenden Monat im Iyar, am 4. und 5. Iyar, den Gefallenen-Gedenktag und den Unabhängigkeitstag. Der Unabhängigkeitstag beruht einfach auf dem Ende des britischen Mandats und der Ausrufung des Staates Israel am 14. Mai 1948. Und man hat dann einen Tag vorher der Gefallenen gedenken wollen. Zu diesen Feiertagen werde ich Ihnen nächstes Mal noch auch einen Artikel, den ich darüber mal geschrieben habe, schicken. Dann können Sie da auch ein bisschen mehr sehen, wie man sich entschlossen hat, die zu feiern. Den 18. Iyar, den wir gerade gestern hatten, ist Lag BaOmer, der 33. Tag der Omer-Zählung. Den werden wir auch nächstes Mal noch behandeln. Der kommt in der Bibel nicht vor. Der 28. Iyar steht Freitag in einer Woche an, ist der Jerusalem-Tag, der Tag der, je nachdem wie man sieht, Vereinigung oder Besetzung Ostjerusalems. Das ist natürlich auch, es war ursprünglich schon ein Tag, den könnte man sagen, das ganze religiöse zionistische Judentum begangen hat, aber er hat sich in der letzten Zeit eigentlich hauptsächlich zu einem Tag, an dem die Siedler einen großen Marsch in die Altstadt machen und man nie weiß, was passieren wird, entwickelt. Also ist eher, und von daher gibt es eben auch zionistische Juden, die nicht so sehr begeistert davon sind, die auch eher Probleme haben, den noch religiös zu begehen. Dann haben wir im Monat Sivan, ein Shavuot-Fest, also es ist eigentlich nur ein Tag, der 6. Sivan und die Diaspora hat eben den 7. Tag dazu. Es folgen dann im Tammuz und im Av die beiden Fasttage, der 17. Tammuz und der 9. Av, die mit der Zerstörung des Tempels zu tun haben. Das werden wir uns auch nächstes Mal noch ausführlicher ansehen. Und der Monat Elul hat eigentlich keinen Feiertag, aber er bereitet schon vor. Und gerade auch in der sephardischen Tradition, in der Tradition der Juden aus den arabischen Ländern, wirklich durch besondere Gebete schon von dem ersten Elul an, auf die großen Feiertage im folgenden Monat. Und ab dem ersten Elul wird auch schon mal sozusagen probeweise der Shofar geblasen, der ja in Rosh Hashanah ganz wichtig ist. Und dann kommt natürlich der große Feiertagsmonat der Tishrei, mit Rosh Hashanah am 1. und 2. Tishrei, sehen wir uns gleich ausführlicher an. Der 3. Tishrei, das Gedalia-Fasten, hat auch noch im weiteren Sinne mit der Tempelzerstörung zu tun. Sehen wir uns beim nächsten Mal an. Am 10. Tishrei Yom Kippur und vom 15. bis 22. Tishrei hier im Land Sukkot, das ja einen Tag mehr als Pessach hat nach der Bibel, 8 Tage. Und die Diaspora hat eben noch einen Tag mehr, den 23. Und In der Diaspora teilt sich das dann in das Fest Simchat Torah, was kein biblisches Fest ist, sondern eigentlich die Ausschmückung des letzten Sukkot-Tages in nachbiblischer Zeit, wo die Torahlesung beendet wird. Das ist dann eben ein eigenes Fest sozusagen, eben der 9. Tag in der Diaspora, während es in Israel mit dem 8. Tag von Sukkot verbunden wird. Ja, der Cheshvan hat leider den Gedenktag für Yitzhak Rabin bekommen, den Tag seiner Ermordung, am 12. Cheshvan. Und dann haben wir in Kislev ab dem 25. Kislev das 8-tägige Chanukka-Fest, das bis zum 2. oder 3. Tevet dauert. Das hängt davon ab, ob der Kislev 29 oder 30 Tage hat, wann Chanukka endet. Es folgt dann ein paar Tage später der Fasttag des 10. Tevet, wieder mit der Tempelzerstörung verbunden. Das sind beides Dinge, die wir uns auch nächstes Mal noch ansehen werden. Am 15. Schwat, und Tu B'Schwat ist eigentlich nur der hebräische Ausdruck für 15. Schwat, denn die Zahlen werden im Hebräischen mit Buchstaben bezeichnet. Das Neujahr der Bäume, werden wir vielleicht auch noch was kurz zu sagen nächstes Mal. Und dann im Monat Adar. Das Purim-Fest am 14. oder 15. Adar, je nachdem, ob es Jerusalem oder das freie Land ist. Und davor geschaltet das Esther-Fasten am 13. Das werden wir uns auch nächstes Mal noch ausführlicher dann ansehen. Also das ist der allgemeine Kalender. Es gibt dann natürlich noch besondere Schabbatot, die vorbereiten auf die Zeit von Pessach, aber das ist sozusagen das Grundgerüst des Kalenders. Und dann noch Nachfragen zu? Ja, wenn wir jetzt in die Tora gehen, haben wir dort 5 Festkalender. Zunächst mal 3, die einander relativ ähnlich sind. In Exodus 23, 14 bis 9, 34, 18 bis 26 und Deuteronomium 16, 1 bis 17. Und diese 3 Kalender enthalten nur Pessach, Schavuot und Sukkot, die eben als Erntefeste bezeichnet werden, mit der Gersteernte, Pessach, Schavuot mit der Weizenernte und den ersten Baumfrüchten und Sukkot mit der allgemeinen Ernte am Ende des Jahres verbunden ist und die auch vor allem im Buch Deuteronomium als die Wallfahrtsfeste, wenn man nach Jerusalem kommen soll, bezeichnet werden. Und was hier noch auffällig ist, sie haben kein Datum. Sie werden ja eben in die Zeit bestimmter Ernteereignisse verlegt, aber es sieht so aus, dass sie vielleicht auch in einer frühen Phase auch man wirklich, wenn die Ernte halt gerade fertig war, dass man dann sozusagen die Früchte auch in der Wallfahrt gebracht hat. Allerdings bei Pessach wird immer schon auch der Auszug aus Ägypten erwähnt. Also das ist von Anfang an nicht nur ein Erntefest. Demgegenüber haben wir die beiden ausführlicheren Kalender in Levitikus 23 und Numeri 28 bis 29. Da werden die 3 Wallfahrtsfeste erwähnt, aber dazu kommen noch der 1. und der 7. Tag des 7. Monats, eben Rosh Hashanah und Yom Kippur. Und jetzt bekommen die Feste auch ein genaues Datum. In Levitikus 23 werden noch bestimmte Bräuche, besonders für die Zeit zwischen Pessach und Schavuot und für Sukkot erwähnt. Und der Text in Numeri ist eigentlich ein Text, der sich hauptsächlich mit den Opfern, die im Tempel dargebracht wurden, befasst. Und zusätzlich zu diesen Festkalendern haben wir noch in Exodus 12 bis 13 sehr detaillierte Vorschriften, wie Pessach bzw. das Fest der ungesäuerten Brote gefeiert wird, und in Levitikus 16 detaillierte Vorschriften zu Yom Kippur. Und es ist auch durchaus nicht so, dass diese Texte sich einfach nur ergänzen. Es gibt auch gewisse Widersprüche, wo natürlich auch die rabbinische Tradition sich alle Mühe gegeben hat, damit irgendwie klarzukommen. Denn es sind ja auch nicht nur theoretische Widersprüche, sondern man muss ja sozusagen wissen, wie die Feste nun gefeiert werden sollen. Ja, versuchen wir jetzt ein bisschen einen Einblick in die einzelnen Feste dieser Festkalender zu gewinnen. Natürlich am Anfang steht Pessach, das Fest der ungesäuerten Brote, und diese beiden Festnamen stehen auch meist nebeneinander, und wahrscheinlich waren es sogar ursprünglich getrennte Feste, wo Pessach eben immer auf den Abend des 14. Nisan mit dem Pessachopfer gelegt wird, und dann folgen die 7 Tage des Festes der ungesäuerten Brote. Und das ist natürlich das zentrale Fest, weil es erinnert an den Auszug aus Ägypten, an die große Befreiungserfahrung, die auch immer wieder in ihrer Erinnerung die Hoffnung aufrechterhalten soll oder aufrechterhalten hat auf künftige Erlösung. Darum ist das so wichtig. Und von daher ist es natürlich ganz schwierig, hier jetzt in ein paar Minuten was Wichtiges für Pessach zu finden. Ich denke, das, was liturgisch das Wichtigste ist, ist natürlich das Festmahl in der Nacht des 14., in der Nacht vom 14. zum 15. Nissan, der sogenannte Seder, das hebräische Wort für Ordnung, wo sich inzwischen ein ganzer Text, die sogenannte Haggadah, herausgebildet hat, was man genau tut bei diesem Festmahl. Es ist im Grunde genommen die Ausführung, was eigentlich im biblischen Text angedeutet ist, man soll das Pessachopfer essen. Und noch ein bisschen in Exodus 12 gesagt wird, man soll es eben mit ungesäuerten Broten und mit Bitterkräutern essen, aber viel mehr an Details gibt der biblische Text dazu eigentlich nicht. Aber in der Mishna sehen wir schon sozusagen den Anfang einer häuslichen Liturgie, die da ist, bestimmte Dinge, die getan werden sollen. Es wird gesprochen von den Dingen, die man auf den Tisch tut. Und die Mishna weiß natürlich schon, dass der Tempel nicht mehr steht. Und sie schreibt noch, also zur Zeit des Tempels wurde das Pessach gebracht. Und jetzt bringt man anstelle dessen sozusagen ein anderes, ein symbolisches Zeichen, was heute meist ein gebratener Hühnerknochen ist. Man bringt die ungesäuerten Brote, die Bitterkräuter und dazu kommen dann auch eine Art Gemüse, meistens immer Petersilie, die in Salz eingetaucht werden. Und das sind die Dinge, die vor die am Festmahl Teilnehmenden hingestellt werden. Und dann, was eben auch eine Neuerung ist, die überhaupt nicht erwähnt wird im biblischen Text, ist, dass vier Becher Wein oder Traubensaft, also Frucht des Weinstocks, getrunken werden. Der erste Becher, das ist, was an jedem Schabbat, an jedem Feiertag gemacht wird, womit man beginnt, bevor man überhaupt was isst, die Heiligkeit des Tages zum Ausdruck zu bringen. Und dann beginnt eigentlich das, was eben typisch ist für diese Nacht. Und da habe ich hier das Zitat aus der Mishnah. Man füllt ihm, also hier ist der Vater gemeint, und die Person, die halt den Vorsitz über den Seder hat, man füllt ihm den zweiten Becher. Und nun richtet das Kind an seinen Vater folgende Fragen, die ihm, wenn das Kind den Verstand dazu nicht hat, vom Vater eingeübt werden. Was ist diese Nacht anders als alle Nächte? Dass wir alle anderen Nächte Eingetunktes nur einmal essen. Diese Nacht aber zweimal. Alle anderen Nächte gesäuertes oder ungesäuertes Brot genießen. Diese Nacht aber durchaus ungesäuertes. Alle anderen Nächte beliebige Kräuter. Diese Nacht Bitterkraut. Alle anderen Nächte gebratenes, gesottenes oder gekochtes Fleisch essen. Diese Nacht aber durchaus gebratenes. Und dem Verständnis des Kindes angemessen belehrt es der Vater. Er beginnt mit Schimpf und schließt mit Lob, indem er die Auslegung von ein verlorener Aramite war mein Vater vorträgt, bis er mit dem ganzen Abschnitt zu Ende kommt. Ja, was passiert hier eigentlich? Die Mishna setzt das sogar schon als bekannt voraus, dass das Kind Fragen stellt. Und im biblischen Text heißt es an mehreren Stellen in Bezug auf Pessach, wenn dein Kind dich fragen wird, dann sollst du das und das sagen. Aber das sind sehr allgemeine Dinge und man sieht hier, dass man das als so was ganz Zentralem gemacht hat, das auch ritualisiert hat. Was der Inhalt der Fragen sein soll, dass man das Kind auch vorher unterweist, damit es weiß, wie es die Fragen stellen soll. Und das zeigt, was vielleicht wirklich das Charakteristische für diese Nacht ist, ihren erzieherischen Wert sozusagen. Es geht darum, die nächste Generation, die Kinder einzuführen in dieses Geheimnis. Und viele der Dinge, die an Pessach getan werden, werden auch erklärt damit, wir machen die nur, damit die Kinder aufmerksam werden und neugierig werden und Fragen stellen. Das kommt dazu. Und man hat hier eben die Fragen, die spätere Haggadah hat das auch dann noch weiterentwickelt, dass man von vier Typen von Kindern spricht, von dem klugen Kind, von dem bösartigen Kind, von dem Einfältigen und von dem, das nicht mal zu fragen weiß. Das wird alles von einzelnen Bibelversen abgeleitet und dann kommen die Fragen. Und das mit dem Eingetunkten ist also etwas, was auch, wahrscheinlich geht das auch auf Essensbräuche der hellenistischen Zeit zurück, dass man nämlich auch das Bitterkraut und nachher auch das ungesäuerte Brot nicht einfach so isst, sondern eingetaucht in ein Mus. Das sogenannte Charoset, das wird gemacht aus gekochten Äpfeln. Die Zutaten dann sind unterschiedlich, sodass die Hauptzutaten sind dann noch Datteln, Mandeln, Nüsse, Zimt und ein Schuss Wein da rein. Auch oft gesagt wird, die sollen an die Lehmziegel in Ägypten erinnern. Also daran wird eingetaucht und am Anfang hat man eben das Gemüse, meist die Petersilie, die in Salzwasser eingetaucht. Weil da ist überhaupt nicht klar, warum das ist. Und normalerweise sagt man, damit die Kinder eben genau fragen, warum macht ihr das sozusagen? Und eine Frage ist natürlich später geändert worden, nämlich die Frage des Fleischessens. Die Mischna postuliert hier noch, dass es noch das Pessachlamm gibt, obwohl sie ja auch über 100 Jahre nach Zerstörung des Tempels religiert worden ist. Und später ist diese Frage ersetzt worden durch die Frage, in allen anderen Nächten sitzen wir normal oder angelehnt, in dieser Nacht nur angelehnt. Das ist nämlich auch ein ganz wichtiges Element geworden, angelehnt zu liegen, so wie man in der hellenistischen Welt zu Tische gelegen hat. Und das wird als ein Symbol freier Menschen gesehen, dass man sich eben in Muße hinlegen kann, nicht bedienen muss. Und da wird heute oft diskutiert, weil das wird als Mitzwa, als Gebot, auch dann in der rabbinischen Literatur beschrieben, dass man liegend sitzen soll. Und das ist, sagen wir, wenn jemand 10, 20 Gäste hatte, und das so zu machen, dass man um den Tisch liegen kann, ist nicht ganz so einfach. Also manche versuchen das Problem zu lösen mit Stühlen, die Armlehnen haben, dass man sich so ein bisschen auf die Lehne liegt, aber auch das ist natürlich eher eine Andeutung. Als andererseits ist es in Israel sehr üblich, dass man eigentlich im Wohnzimmer sowohl die Essecke als auch die Couch-Ecke hat. Und zumindest wenn man nicht allzu viele Gäste hat, kann man eigentlich den rituellen Teil kann man auf der Couch liegend machen und auf die Weise sozusagen dabei bleiben, liegend zu essen. Andererseits könnte man natürlich auch sagen, wenn für uns heute zu Tische liegen überhaupt nicht mehr üblich ist und das auch für uns nicht mehr die Bedeutung hat, dass wir damit als freie Menschen erscheinen, vielleicht macht es dann auch gar keinen Sinn, diesen Brauch weiterzumachen. Also weil es eben auch kein biblisches Gebot ist, das wäre etwas, wo man auch in der Hinsicht sagen könnte, muss man vielleicht nicht machen. Dann sehen wir aber auch noch, wie aus den Fragen des Kindes noch viel mehr kommt, denn eigentlich gibt der Vater keine direkten Antworten auf die konkreten Fragen, sondern der Gedanke ist eigentlich zu sagen, all das geschieht, weil wir uns aus dem Auszug aus Ägypten erinnern und davon erzähle ich jetzt sozusagen. Und dazu ist dann gewählt worden der Text, ein verlorener Aramite war mein Vater. Deuteronomium 26, was eigentlich so eine, das ist eigentlich der Text, den die Israeliten sagen sollen, wenn sie schon im Land leben und von den Früchten ihres Feldes in den Tempel bringen. Sagen, wenn sie Gott Dank sagen, dann sollen sie nochmal daran erinnern, und unser Vater war ein verlorener Aramite und wir sind nach Ägypten gebracht worden, sind dort verfolgt worden und du hast uns mit starker Hand herausgeholt. Und das ist auch diese Formulierung, er beginnt mit Schimpf und schließt mit Lob. Also der Schimpf ist die Beschreibung der Versklavung in Ägypten, und das Lob ist eben die Großtat Gottes, aus Ägypten befreit zu haben. Und so wie es hier klingt, also die Basis ist der Text aus Deuteronomium 26, und der Vater kann es eigentlich auslegen, wie er will. Und offensichtlich war man etwas später der Meinung, dass das vielleicht nicht jeder schafft. Und heute gibt es sozusagen neben dem Text in der Haggadah eine feste Auslegung daneben, die eigentlich, weil der Text ist nicht schwer zu verstehen, also es ist die sozusagen verschiedene Aspekte der Unterdrückung nochmal mit anderen Bibelversen darlegt und natürlich öffnet das Tür und Tor auch noch weiter zu erzählen vom Auszug aus Ägypten. Auch relativ am Anfang der Haggadah gibt es einen Text, wo erzählt wird von Rabbi Akiva und seinen Rabbinerkollegen, die vom Auszug aus Ägypten erzählt haben, bis ihre Schüler kamen und sagen, es ist schon die Zeit fürs Morgengebet da, also die ganze Nacht durch erzählt haben. Und von daher kann man das natürlich ausweiten, wie weit man möchte, ist natürlich auch eine Frage, Wieso hat man sich entschieden, Deuteronomium 26 zu nehmen und liest nicht einfach Exodus? Ein Grund könnte natürlich sein, wenn man wirklich die ganze Geschichte lesen will, von Exodus 1 bis 13 ist das ziemlich lang. Andere sagen auch immer wieder, ein Grund dafür ist, dass in Deuteronomium 26 Mose nicht erwähnt wird. Und das ist schon an einigen Stellen der Haggadah auch ganz klar gesagt, wo es nämlich auch bei der Erwähnung des Auszuges heißt, ich habe euch herausgeführt, ich und kein Engel und kein Gesandter und kein Bote. Wahrscheinlich auch eine kleine Polemik gegen das Christentum dabei, aber der Text in Deuteronomium 26 hat eben auch den Vorteil, auf die Weise das göttliche Wirken zu betonen. Allerdings wird dann in der Erklärung, wird auch wieder auf Verse aus Exodus verwiesen. Also das ist etwas, was schon in der sich entwickelnden Haggadah weiter ausgearbeitet worden ist und was eigentlich frei steht, weiter auch auszuarbeiten. Dann ist die Haggadah so wie eine Zwiebel. Man könnte sagen, so der Kern, das Älteste um das Essen herum ist in der Mitte und nach vorne hin sind immer noch wieder neue Sachen vorgeschaltet worden. Und gerade weil das ein Text ist, der jetzt nicht in jedem Wortlaut verbindlich ist, hat das auch zu einer unendlichen Kreativität geführt. Eigentlich jedes Jahr erscheinen neue Haggadot, die auch unter unterschiedlichen Aspekten. Es gibt feministische Haggadot, die Rolle der Frauen bei der Befreiung aus Ägypten hervorheben. Es gab auch, als wir 50 Jahre der Besatzung des Westjordanlandes hatten, wurde auch eine Haggadah herausgegeben, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Es gibt psychologische Erklärungen, es ist alles Mögliche. Und nach der Staatsgründung hatte man auch in säkularen Kibbuzim versucht, das Ganze umzudeuten in die säkulare Erfahrung der Staatsgründung und Gott rauszuschreiben, sozusagen aus der Haggadah. Also solche Haggadots gibt es auch, wo der Name, das Wort Gott nicht mehr vorkommt. Und trotz allem gibt es ein Mindestmaß in der Haggadah, das wird auch in der Mishnah, eigentlich in der Fortsetzung von dem Text, den wir gerade hatten, erwähnt, aber den ausführlicheren Text haben wir in der Haggadah, und zwar von Rabban Gamliel, dem Vorsitzenden des Sanhedrin. Rabban Gamliel lehrte: Wer folgende drei Dinge am Pessach nicht bespricht, der hat seine Pflicht nicht erfüllt. Und diese sind es: das Pessachopfer, die Matza und das Bitterkraut. Das Pessachopfer, welches unsere Vorfahren gegessen haben, als noch der Tempel stand, worauf deutet es hin? Es deutet darauf hin, dass der Heilige, gepriesen sei er, in Ägypten über die Häuser unserer Väter hinwegschritt. Das ist eben das Verb Passach, wie es heißt, und ihr sollt sprechen: Es ist das Überschreitungsopfer Sewach Pessach, dem Ewigen zu Ehren, der hinwegschritt Passach über die Häuser der Kinder Israels in Ägypten, als er die Ägypter schlug und unsere Häuser verschonte. Und das Volk neigte und bückte sich. Diese Matzah, also das ungesäuerte Brot, die wir essen, worauf deutet sie hin? Sie deutet darauf hin, dass der Teig unserer Väter nicht Zeit hatte, um zu säuern, dass schon der König aller Könige, der Heilige gepriesen sei er, sich offenbarte und sie erlöste. Wie es heißt, sie buken von dem Teige, den sie aus Ägypten mitgenommen, ungesäuerte Brote, denn er war noch nicht gesäuert, weil sie aus Ägypten hinausgetrieben wurden und sich nicht aufhalten konnten. Nicht einmal Wegzehrung konnten sie sich bereiten. Dieses Bitterkraut, der Maror, das wir essen, worauf deutet es hin? Es deutet darauf hin, dass die Ägypter unseren Vätern das Leben verbitterten. Mareru, wie es heißt in Exodus 1,14, sie verbitterten, weil Vayemarerurru, ihnen das Leben durch harte Arbeit mit Lehm und Ziegeln und allerlei Arbeit auf dem Feld, außer den sonstigen Arbeiten, die sie ihnen mit Strenge aufbürdeten. Also dieses Mindestmaß von Rabban Gamliel ist also auch an die drei wichtigen Dinge, wo es schon in Exodus 12 heißt, dass man sie essen soll, eben das Pessachopfer, das heute nur noch erinnert wird, die Matzah und den Maror geht. Und eigentlich sind das auch, die Reihenfolge ist sozusagen falsch, aber man könnte sagen, jedes dieser Zeichen bezeichnet einen Abschnitt in der Entwicklung. Eigentlich das erste ist der Maror. Der Maror, das Bitterkraut, bezeichnet die Zeit, in der die Israeliten wirklich versklavt, unterdrückt waren und ihr Leben bitter wurde. Denn das Pessach ist sozusagen der Übergang. Sie sind noch versklavt, aber einen Moment später werden sie frei sein. Vielleicht ist auch das in dem Wort Passach ein bisschen drin. Und die Matzah ist eigentlich schon das Zeichen der Erlösung. Denn die kommt ja dadurch zustande, dass sie eben bei ihrem Auszug keine Zeit hatten, den Teig noch sich säuern zu lassen. Und das ist auch was, wo eigentlich selbst die Haggadah auch schon in einen Widerspruch kommt. Denn am Anfang der Haggadah nimmt man heute die Matzah und stellt sie als das Brot des Elends, das unsere Väter in Ägypten gegessen haben, vor. Und das stimmt ja überhaupt nicht. Die Matzah ist nicht in Ägypten gegessen worden, sondern im Gegenteil, in der Wüste jammern die Israeliten ja immer über die Gurken und die Melonen und das Fleisch, was sie in Ägypten gegessen haben. Also gehungert haben sie da offensichtlich nicht. Und die Matzah ist eben eher das Symbol für die Erlösung und vielleicht auch irgendwo wichtig zu sehen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen eben dieses allereinfachste Brot. Und ich würde sagen, es schmeckt nicht wahnsinnig gut. Also ich bin schon nach 7 Tagen Pessach immer froh, wenn ich wieder richtiges Brot essen kann. Und ist auch nicht besonders magenfreundlich. Und da irgendwo auch zu sagen, das ist der Preis der Freiheit, dass man auf das gute Essen vielleicht auch verzichten muss, um aber die Freiheit zu haben. Und sich da auch überlegen muss, was wichtiger ist. Ja, also das ist wirklich ganz kurz zu diesem wichtigen Fest. Es gibt im Internet auch deutsche Übersetzungen der gesamten Haggadah. Ich kann auch nochmal nachsehen, einen Verweis aufzuschreiben. Das ist ja sicher auch etwas, was sich eben gerade für Schulunterricht anbietet, da auch manche Dinge durchzugehen. Und natürlich ist es auch für die christliche Tradition vom Abendmahl Jesu wichtig da, wobei man muss vorsichtig sein natürlich, denn die Mishnah ist jetzt 200 Jahre nach Jesus. Also man kann nicht hundertprozentig davon ausgehen, dass das so gemacht worden ist. Aber immerhin hören wir von dem Becher, also der Brauch, den Wein zu trinken, da hat es offensichtlich auch schon zu der Zeit gegeben. Und wir hören von den Hallel-Psalmen. Das heißt ja, nach dem Lobgesang ging er in den Garten Gethsemane. Und die sind vermutlich wirklich einer der ältesten Teile des Pessachabends. Also das ist auch schon im Neuen Testament bezeugt. Aber ansonsten die weiteren Details haben wir nicht und sicher auch im Zusammenhang des Abendmahls Jesu auch die Frage, hat er, wenn er denn überhaupt den Seder noch gefeiert hat, nach Johannes hat er das ja nicht mehr, ob bei diesem Seder ein Pessachlamm dabei war. Das wird ja nicht erwähnt, aber eigentlich der Tempel stand ja noch, es gäbe keinen Grund, warum es das nicht gegeben haben sollte, außer wenn man Jesus zum Essener erklärt und die Essener haben ja den Tempelkult in Jerusalem nicht anerkannt und werden daher schon sich auch mit was anderem beholfen haben. Ja, so viel zu Pessach. Sind da Nachfragen, Anmerkungen zu?
Nee, ich würde noch mal betonen, dass diese Idee zu sagen, die Kinder einzuführen in den Glauben und das bietet sich ja im Religionsunterricht einfach auch total an, mit diesen symbolischen Speisen zu operieren. Also ich weiß, dass das meine Schüler immer behalten haben und die immer ganz scharf auf die Matzen warten. Die haben sie auch 7 Tage gegessen, sondern.
Ja, wenn man sie nur einmal hat, dann ist das schon okay.
Ja, aber diese sinnliche Erfahrung, glaube ich, die finde ich schon auch wichtig. Von daher ist das einprägsam, wo man auch, finde ich, sehr schön mitarbeiten kann. Da ist eher die Frage, ich sag mal, ob das, wenn man das erklärt und die Kinder das auch essen lässt und es erklären lässt, ob das, ich sag mal, aus jüdischer Seite dann irgendwie kritisch gesehen würde. Also das habe ich nie drüber nachgedacht, weil es ist ja nicht, also wir haben ja keinen Seder in dem Sinne gefeiert, sondern wir haben es einfach erklärt, im Grunde genommen das Fest erklärt und die einzelnen Speisen dann auch probiert und den Zusammenhang zur Exodus-Geschichte hergestellt.
Natürlich werden unterschiedliche Juden unterschiedliche Antworten darauf geben, aber ich würde mal sagen, das zu erklären, zu Unterrichtszwecken und selbst wenn man das dann isst, das ist ja in dem Sinne keine liturgische Handlung. Eine andere Sache ist, wenn man versucht, am grünen Donnerstag eine Art Seder zu feiern. Ich denke, das wäre eine Sache, wo man wirklich gut drüber reden sollte und vielleicht auch, wenn es einem wichtig ist, dass auch wie Juden sowas sehen, dann müsste man wirklich sich da mal zusammensetzen und überlegen, wie, ob man sowas machen kann und wenn und wie man sowas machen kann. Und natürlich, es muss nicht alles unbedingt uns als Juden und Jüdinnen passen, natürlich, das ist auch euer Recht. Aber zumindest sozusagen da irgendwo sich klar machen, was man da tut und was es Sinn macht, eben auch vielleicht im liturgischen Rahmen selber zu sagen oder nicht.
Ja, danke.
Ja, dann kämen wir zu der Om-Erzählung und zu Shavuot. Das ist insofern auch ein bisschen schwieriger. Ich habe hier relativ wenig Texte, denn Shavuot hat keinen eigenen Mishnah-Traktat, weil es in dem Sinne es kein eigenes Fest ist, sondern der 50. Tag nach Pessach. Und dazu haben Sie eben gerade zu diesem Thema den etwas ausführlicheren Artikel, den ich mal vor ein paar Jahren für das Gemeindeblatt der Evangelischen Erlöserkirche in Jerusalem geschrieben habe. Und da kann man das ein bisschen ausführlicher nachlesen, sodass ich das jetzt hier nur relativ kurz andeute. Das ist ja auch die Zeit, in der wir im Moment sind, die Zählung des Omer. Also der Omer ist eigentlich die Getreidegarbe und dieser besondere Omer ist eigentlich das neue Getreide, das eben geschwungen werden sollte über dem Altar. Und das ist nur in Levitikus 23, 15 bis 16, dass das erwähnt wird überhaupt. Und da heißt es eben am Tag nach dem Schabbat. Also es wird das Pessachfest beschrieben vom 15. bis 21. des ersten Monats und dann heißt es am Tag nach dem Schabbat. Und hier haben wir jetzt von dem mittelalterlichen Bibelkommentator Abraham Ibn Ezra, der weist eigentlich auf den großen Konflikt, den es darum gegeben hat, hin. Unsere weisen, seligen Angedenken sagten, am Tag nach dem Schabbat bedeutet am Tag nach dem Feiertag, also nach dem ersten Tag von Pessach. Und diejenigen, die das leugneten, sagten, dass man es wörtlich verstehen muss. Und die Gläubigen die Gläubigen sind die rabbinisch Gläubigen, wie die Weisen anerkennen, brachten Beweise vom Brachjahr, vom Jubeljahr, vom großen Fasttag und vom Tag des Blasens, von dem geschrieben steht Schabbaton. Ebenso wird Schabbaton vom ersten Tag von Sukkot gesagt und vom achten. Also das Problem ist hier, wir haben hier eine Beschreibung vom Pessach, in der erste Tag Feiertag, der siebte Tag Feiertag und dann heißt es am Tag nach dem Schabbat. Und es gab starke Bewegungen im Judentum des Zweiten Tempels, die gesagt haben, das ist der Schabbat nach dem Pessachfest. Und da gab es auch nochmal eine unterschiedliche Auslegung, der Schabbat nach dem ersten Tag oder nach dem siebten Tag. Und die Rabbinen haben sich halt entschlossen, es zu legen, zu interpretieren als den Tag nach dem ersten Tag von Pessach und irgendwas Ibn Ezra hier zitiert, zu sagen, dass es ja auch andere Fälle in der Bibel gibt, wo das Wort Schabbat nicht wörtlich der siebte Tag der Woche ist, sondern einen Feiertag oder ein besonderes Jahr, mein Brachjahr, bezeichnet. Und das war also wirklich ein riesiger Streit. Und natürlich solche Kalenderfragen, die sind im Grunde genommen etwas, was Religionsgemeinschaften spaltet, denn man feiert ja nicht mehr am selben Tag dann. Und die Rabbinen haben sich also letztlich durchgesetzt. Bei der letzten Phase der Diskussion hat vielleicht auch ein bisschen mitgeschwungen, dass sie sich absetzen wollten vom sich entwickelnden Christentum, dass ja Pfingsten, dass das die christliche Variante von Shavuot ist, immer am Sonntag feiert. Und Shavuot kann zwar heute auf den Sonntag feiern und kommt auch gar nicht mal so selten vor, aber es muss nicht. Und auf die Weise auch sich da vielleicht abzusetzen, hat auch mitgespielt. Also das ist eigentlich das, was das so eine große Diskussion war. Im Talmud gibt es eine seitenweise Auseinandersetzung dafür, ob es denn nun wirklich der Tag nach dem Feiertag ist oder nicht. Und ich denke immer, je länger man sowas diskutiert, desto mehr merkt man, wie schwierig und nicht selbstverständlich diese rabbinische Interpretation ist. Und aber das hatten wir ja auch schon beim ersten Mal gehört, die Autorität der mündlichen Tora. Die ist stärker für das praktische Leben zumindest, als das, was der Wortsinn der Bibel zu sein scheint. Und das sieht wirklich, das heißt dann ja auch, man soll eben 7 Wochen zählen und 50 Tage und bis zum 50. Tag. Und daraus wird abgeleitet, dass man wirklich jeden Abend nach dem Aufgang der Sterne, wenn der Tag beginnt, die Tage und sowohl die Wochen zählen soll. Und das, also wenn man in die Synagoge geht, wird das am Ende des Abendgebets gemacht. Und wer, was an Werktagen gar nicht so selten ist, wer es nicht schafft in die Synagoge, macht das eben zu Hause bei seinem eigenen Gebet. Und der Segensspruch dazu heißt eben, gepriesen bist du Herr, unser Gott, König der Welt, der uns durch seine Gebote geheiligt hat und uns das Zählen des Omer geboten hat. Das wird also gestern Abend, also was noch für heute gilt, war es heute, ist der 34. Tag des Omer. Das sind 4 Wochen und 6 Tage. So wird das dann gezählt und geht so weiter, bis man den 49. erreicht hat. Und ist natürlich von daher, das ist auch in der jüdischen Mystik, ist das auch ganz stark ausgelegt worden, auch eben als eine Annäherung Israels als Gott, auch auf dem Hintergrund der Interpretation des Hohen Liedes, als die Liebesbeziehung zwischen Gott und Israel, und dass dann wirklich Israel als Braut im Grunde genommen an Shavuot die Tora empfängt. Das hat also in der Kabbalah, in der jüdischen Mystik, ist es nochmal ganz stark weiterentwickelt worden. Und andererseits ist die Omerzählung auch eine Zeit des Trauerns geworden aufgrund geschichtlicher Ereignisse. Also es gibt aus der älteren Geschichte aus dem 2. Jahrhundert, wird von dem Sterben der Schüler Rabbi Akivas in dieser Zeit gesprochen. Später kam noch dazu in Europa die Verfolgungen zur Zeit des ersten Kreuzzugs, waren genau in die Zeit. Und so haben sich eigentlich Trauerbräuche für diese Zeit herausgebildet, dass keine Hochzeiten stattfinden und die Männer sich auch nicht rasieren, wobei das nicht mehr alle einhalten unbedingt. Das mit den Hochzeiten wird zumindest in Israel ja eingehalten. Und der Tag, an dem also zumindest die Juden der sephardischen, arabischen Tradition das Trauern beenden, ist der 33. Omer, den wir gestern hatten. Weil da gibt es, da sage ich nächstes Mal noch ein bisschen mehr zu, da gibt es verschiedene Traditionen, was an dem Tag geschehen ist und freudiger Dinge. Und von daher das Trauern zu unterbrechen. An dem Tag werden auch sehr viele Hochzeiten gefeiert. Und die Aschkenasen machen aber eigentlich die Trauerzeit weiter bis vor Shavuot, weil sie auch nicht sofort an Pessach anfangen, denn also auch die Pessachwoche selber ist eigentlich noch freudig, und manche sagen auch, der ganze Monat Nissan sollte eigentlich noch freudig sein. Aber das war auch ein, was eigentlich für was Religiösen geholfen, Juden geholfen hat, die Festlegung des Shoah-Gedenktags im letzten Drittel des Nissan festzulegen, war auch das zu sehen, ja, wir kennen ja schon die Omer-Zeit als eine Zeit, in der viele Katastrophen geschehen sind, und von daher ist es auch kein Problem, jetzt den Gedenktag an die Shoah da unterzubringen. Ja, und Shavuot ist von daher das einzige Fest der Tora, das keinen festen Datum hat, sondern eben der 50. Tag danach ist. Und die Rabbinen kommen dann, wenn sie eben ab dem 15. Nisan zählen, beziehungsweise ab dem 16. Nisan, kommen sie auf den 6. Tag des 3. Monats. Das ist also der Tag, an dem Shavuot gefeiert wird. Und dann ist dann auch die Neuerung, dass dieses Fest, das ja in der Bibel nur als Erntefest dargestellt wird, zum Fest der Gabe der Tora wird. Das ist allerdings auch keine Erfindung der Rabbinen. Eben in dem Jubiläumbuch, diesem wichtigen jüdischen Buch aus der zweiten Tempelzeit, das zwar nicht kanonisch geworden ist, aber offensichtlich ja von den Rabbinern auch benutzt worden ist, da ist Shavuot, das allerdings an einem anderen Datum gefeiert wird, im Jubiläenbuch, das ja einen Sonnenkalender hat, eigentlich das Fest des Bundes schon von Noach an. Das ist auch in dem Artikel, den ich Ihnen geschickt habe, noch ein bisschen mehr erklärt. Also von daher ist das keine Erfindung der Rabbinen, aber sie haben es daraufhin ausgerichtet. Und im Grunde genommen beruht es darauf, und das wird im babylonischen Talmud in der Mechilta, dem tanaitischen Midrasch zu Exodus, wird das erklärt. Die Gabe der Tora beginnt ja im Grunde genommen in Exodus 19,1 damit, im 3. Monat nach dem Auszug der Söhne Israels aus Ägypten, an diesem Tag kamen sie in die Wüste Sinai. Also wir sind auf jeden Fall schon mal im 3. Monat, nähern uns also dem 50. Tag, und weil es heißt, dieser Tag, sozusagen das nochmal, interpretiert man das so, dass das der erste Sivan war, so ähnlich wie es in Exodus 12 am Anfang heißt, dieser Monat sei euch der erste der Monate, was so einfach dieser Monat, wo man die Mondsichel sieht, ist eben der erste Nisan. Und dann wird eigentlich die weiteren Verse, jedes Mal, wenn es wieder heißt, Mose stieg hinauf und Gott sprach zu Mose und Mose wieder hinabsteigt, also alle die Operationen, die Mose vollführt, bevor die eigentliche Offenbarung beginnt, und dann noch die 3 Tage, die erwähnt werden, die man sich vorbereiten soll, so wird eigentlich berechnet, dass man zum 6. Sivan kommen kann. Also es ist schon letztlich eine künstliche Berechnung, aber sie beruht auf der Angabe in der Tora, dass eben die Israeliten an den Berg Sinai zu Beginn des 3. Monats kamen, und ist von daher zumindest nicht völlig absurd, könnte man sagen, und zeigt so ein bisschen, ja, wie die mündliche Tora natürlich Dinge viel weiter entwickelt hat, aber hier zumindest in diesem Fall das auch eine Grundlage in der Tora hat. Ja, so viel zu der Omer-Zählung und zu Shavuot. Sind da noch Fragen zu, Anmerkungen?
Ich hätte noch die Frage, warum das ein Wallfahrtsfest ist. Also ich sag mal, du hattest ja erklärt, dass es den Bezug auf jeden Fall auch zu den verschiedenen Ernten gab. Warum das diese drei Erntefeste gleichzeitig auch Wallfahrtsfeste sind.
Da steht wohl der Gedanke, und das ist eben besonders stark im Deuteronomium ausgeprägt, das ja nur einen Kultort kennt, dass man als Dank für die Ernte etwas von der Ernte Gott darbringt. Und weil das zumindest in der Konzeption von Deuteronomium nur im Tempel geschehen kann, hat man die Wallfahrt dorthin gemacht, um einen Teil der Ernte, also im Fall von Shavuot, die Erstlingsfrüchte darzubringen. Das war im Übrigen etwas, was die Kibbuzim mit Beginn der zionistischen Bewegung nicht mit Wallfahrt nach Jerusalem eingeführt haben, aber sie haben die Erstlingsfrüchte der Bäume, hat man in großen Paraden mit Traktoren, hat man durch die Kibbuzim gefahren, um so gerade diesen landwirtschaftlichen Aspekt, der ja für die Kibbuzim eben gerade auch wieder wichtig war, dass Juden seit Jahrhunderten zum ersten Mal wieder Landwirtschaft betreiben, dass man das gefeiert hat. Heute wird, ich will nicht sagen, dass es überhaupt nicht mehr gemacht wird, es hat nicht mehr diesen riesen Aufwand sozusagen, der in, so wirklich in den ersten Jahren, wo das auch noch was ganz Besonderes war, dass man wirklich auch es schafft, überhaupt Früchte zu haben, da war das ganz wichtig. Was eigentlich heute, also durch die jüdische Mystik ist es dazu gekommen, also Shavuot ist ja eigentlich das Fest, das am wenigsten Symbole hat. Also man hat einen feierlichen Gottesdienst, aber unterscheidet sich ansonsten nicht von was anderem. Und von daher, was dann im Zuge der Mystik typisch geworden ist, ist das nächtliche Tora-Lernen. Dass man die ganze Nacht nicht schläft, sondern Tora lernt. Und dann meist auch das Morgengebet schon direkt bei Sonnenaufgang eben mit Ende des Lernens spricht. Das war der Begründer der Kabbalah von Sfat in Nordgaliläa, Yitzhak Luria, der im Grunde genommen diesen Brauch entwickelt hat. Und so die klassische Variante ist, dass man Verse aus der Tora, aus den übrigen biblischen Büchern, aus der Mishnah liest. Also bei der Tora ist eigentlich so, von jedem Wochenabschnitt die ersten und die letzten Verse. Und sich auf die Weise so sozusagen im Schnelldurchgang an alle Abschnitte zu erinnern. Und mit der Mishnah macht man das auch so, um auf diese Weise, in gewisser Weise die schriftliche und die mündliche Tora so ein bisschen zu umrunden. Ich kenne in Jerusalem eine Gemeinde, die das so macht, was sie ansonsten hier sehr stark eingebürgert hat, ist, dass es Vorträge zu allen möglichen und unmöglichen Themen gibt. Also die eher Konservativen haben halt Vorträge, die was mit Shavuot, mit den biblischen Texten zu Shavuot zu tun haben, aber sozusagen der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und man merkt das einfach ja auch schon von den Geräuschen auf der Straße, könnte man sagen. Die Leute sind in Jerusalem die ganze Nacht unterwegs. Viele gehen auch, ja, ich gehe erstmal zu dem Vortag in die Synagoge und dann gehe ich in eine andere Synagoge. Und viele gehen, und das ist noch der Überrest von der Wallfahrtstradition, dass viele eben gegen Sonnenaufgang dann zur Westmauer gehen. Und da dann der Platz vor der Westmauer ist dann voll. Und ich habe das einmal gemacht und habe dann nachher gedacht, okay, aber wie soll ich jetzt da feiern? Ja, sozusagen wie es fast nicht möglich, einen geordneten Gottesdienst in dieser Menschenmasse zu feiern, würde ich sagen. Aber das ist schon natürlich auch, ja, das ist in Jerusalem sehr populär geworden, das so zu feiern.
In der christlichen Pfingsterzählung geht es ja darum, dass da die Menschen aus ganz unterschiedlichen Gegenden mit unterschiedlichen Sprachen spricht. Dann ist die Wallfahrt auch für die Diaspora verpflichtend.
Verpflichtend ist sie nicht, aber da gibt es auch eigentlich genauere Erklärungen sozusagen, wie weit man von Jerusalem weg entfernt sein muss, zumindest um das Pessachopfer darzubringen, das ja eigentlich absolut verpflichtend war. Aber dass man nicht verpflichtet ist, muss nicht heißen, dass man es nicht doch tun möchte, wenn es sich irgendwie machen lässt. Und man kann vielleicht sogar auch den Text in der Apostelgeschichte so verstehen, dass die auch fest in Jerusalem gewohnt haben, dass es sozusagen Diaspora-Gemeinden gab, wie man ja auch in Jerusalem in den Ausgrabungen der Davidstadt auch eine griechische Synagogeninschrift gefunden hat, also von griechischen Juden, die möglicherweise auch ursprünglich von woanders gekommen sind. Also auch das wäre eine Möglichkeit. Gut, dann springen wir in den 7. Monat. Und da haben wir schon gleich, das ist eigentlich wirklich eine große Revolution der Rabbiner, könnte man sagen, dass sie den ersten Tag des 7. Monats zum Neujahr erklärt haben. Wie kann der 7. Monat das Neujahr sein, sozusagen? Und genau damit beginnt auch die Mishnah Rosh Hashanah. Und das ist wieder typisch jüdisch. Wir haben eben mehrere Möglichkeiten, nicht nur eine. Vier Jahresanfänge gibt es. Mit dem ersten Nisan beginnt das Regierungs- und das Festjahr. So wie ich auch angefangen habe, die Feste vom ersten Monat mit Pessach zu erklären. Der erste Elul ist der Jahresanfang für den Zehnt vom Vieh. Rabbi Elazar und Rabbi Shimon sagen der erste Tischrei. Der erste Tischrei bildet den Jahresanfang hinsichtlich der Zeitrechnung. Also die Jahre der Schöpfung werden am ersten Tischrei beginnen. Der Brach- und der Juweljahre, der Baumpflanzung und der Gemüse. Mit dem ersten Schwat beginnt für den Baum ein neues Jahr, nach Ansicht der Schule Schamais. Die Schule Hillels aber meint mit dem 15. Also man muss sich nicht entscheiden. Man kann unter unterschiedlichen Aspekten unterschiedliche Jahresanfänge haben. Und so haben wir im Monat diese Spannung zwischen Pessach, dem Pessachmonat, wo vielleicht auch, wenn der biblische Text eben am Anfang von Exodus 12 sagt, dieser Monat soll euch der erste, geht das vielleicht schon gegen eine ältere Tradition, die vielleicht den 7. Monat hatte. Dass da, vielleicht hat sich da auch biblisch schon in noch älterer Zeit was gerade umgekehrt geändert. Und viele erklären auch heute diese beiden Hauptanfänge. Also der erste Elul ist eigentlich irrelevant geworden und der 15. Schwat wird zwar begangen mit Baumpflanzungen, aber er ist jetzt kein, weil er auch kein biblischer Feiertag ist, ist jetzt keine Konkurrenz zu diesen beiden anderen großen Festtagen. Und so, also wichtig sind eben der erste Nisan und der erste Tischrei. Und da bringt man auch gerne den Vergleich zu sagen, der erste Nisan ist eben der Jahresanfang aus der Perspektive, da hat unsere Erlösung begonnen. Das ist das, was uns persönlich als oder uns als jüdisches Kollektiv betrifft. Während der erste Tischrei, der ist universal, das ist der Beginn der Schöpfung und das gilt für alle Menschen. Und als Juden leben wir sozusagen mit den beiden Aspekten, dass wir uns einerseits unsere eigene Geschichte, unsere eigene Erlösungserfahrung wichtig ist, aber auch die ganze Welt, auch natürlich, weil wir Gott als Herrscher in der ganzen Welt sehen. Und vielleicht kann man auch nicht ausschließen, dass die Rabbinen eigentlich so den Schwerpunkt wirklich der Feiertage auf den 7. Monat verlegt haben, unter anderem, natürlich nicht ausschließlich, aber unter anderem, weil die Christen Ostern feiern. Und für den 7. Monat gibt es keine wirklich starken christlichen Pendants. Die orthodoxe Kirche beginnt zwar auch in derselben Jahreszeit, am 1. September ihr Jahr, und es gibt das Fest der Kreuzerhöhung am 13. 14. September, was man durchaus mit Yom Kippur vergleichen kann, aber das sind nicht so schwergewichtige Feste natürlich, wie die Osterfeiertage. Und so hat man sich hier eigentlich im 7. Monat etwas geschaffen, was, obwohl es universal ausgerichtet ist, aber von der Feiertagszeit her eigentlich nicht auch christlich besetzt ist. Würde ich zumindest nicht ausschließen wollen, dass das auch mitgespielt hat. Und ein Argument dafür könnte sein, wir sehen ja nachher noch, welche Torahlesungen an welchem Fest sind, dass nämlich an Rosh Hashanah die Bindung Isaaks gelesen wird. Und dass eine ältere jüdische Tradition hatte die Bindung Isaaks auf Pessach verlesen, so wie auch die christliche Tradition in der Osternacht die Bindung Isaaks liest. Und da kann es auch möglich sein, dass man eben das wegholen wollte und sich da ein neues Datum für geschaffen hat. Ja, die Mishnah fährt dann fort. In vier Jahresabschnitten wird die Welt gerichtet. Am Pessach in Bezug auf das Getreide, am Wochenfest, also Shavuot, in Bezug auf die Baumfrüchte. Am Neujahrstage ziehen alle zur Welt gekommenen wie bei einer Heerschau an ihm vorüber, denn es heißt, der insgesamt ihr Herz bildet, der auf alle ihre Taten achtet. Und am Hüttenfeste, Sukkot, werden sie in Bezug auf das Wasser gerichtet. Also eigentlich werden hier die drei Erntefeste, wo eben Getreide, Baumfrüchte geerntet werden. Und an Sukkot ist eben auch der, der Zeitpunkt, wo die theoretisch zumindest die Regenzeit beginnen kann und man beginnt mit dem Gebet um Regen. Da sagt man im Grunde genommen, das sind die Abschnitte im Jahr, wo Gott entscheidet, wie fruchtbar das Jahr sein wird, eben hinsichtlich des Getreides, hinsichtlich der Baumfrüchte und hinsichtlich des Regens. Und der Neujahrstag sieht jetzt so ein bisschen da reingesetzt künstlich aus. Hier geht es jetzt nicht mehr um etwas mit der Natur Verbundenes, sondern es ist im Grunde genommen das Gericht über alle Menschen. Und das ist eigentlich auch der Charakter, den Rosh Hashanah bekommen hat. Da gibt es auch ein Gebet, wo es heißt, das Unetane Tokev, wo es heißt, heute wird entschieden, wer im kommenden Jahr sterben wird. Das ist einer der dramatischsten Höhepunkte heute im Rosh Hashanah-Gebet, wo auch viele anfangen zu weinen. Und ja, eben die Vorstellung, sich zu sagen, heute wird entschieden, ob wir das nächste Jahr noch am Leben bleiben, ist, und es wird auch oft sehr vom Vorbeter, von der Vorbeterin sehr dramatisch gestaltet. Also das ist ein ganz wichtiger Gedanke, der sich mit Rosh Hashanah verbunden hat. Damit verbunden die anderen Themen haben wir hier im vierten Abschnitt der Mishnah. Nämlich wird hier erklärt, die Gebete, die besonderen Gebete, die an Rosh Hashanah gesprochen werden. Man spricht vielmehr die Gebete über die Väter, die Wundertaten und die Heiligkeit Gottes, verbindet das Huldigungsgebet mit dem über die Heiligkeit des Tages und bläst, spricht das Gebet über die Vorsehung und bläst, über den Schofar und bläst, wonach man mit dem Gebete über den Opferdienst, dem Dankgebete und dem Priestersegen schließt. Man trägt nicht weniger als 10 Huldigungsverse, 10 Vorsehungsverse, 10 Schofarverse vor. Ja, also hier geht es um das zentrale Gebet zu jeder jüdischen Gebetszeit, eigentlich das Gebet, so wie es im Talmud genannt wird, das sogenannte 18-Bitten-Gebet, was man dreimal am Tag betet, was 3 einleitende eigentlich Huldigungen vor Gott hat, dann an Werktagen allgemeine Bitten für das Einzelne und das Gesamtwohl bringt und am Schluss nochmal 3 Danksprüche hat. Und am Schabbat und Feiertagen wird eben die Mitte geändert, also es kommen dann nicht die Bitten um allgemeines und persönliches Wohl, sondern wie es hier genannt wird, das Gebet über die Heiligkeit des Tages. Also am Schabbat, an Feiertagen, ist das ein relativ kurzer Text, der was über die Bedeutung dieser Tage sagt. Und an Rosh Hashanah ist das in eigentlich 3 unterschiedliche Gebetsteile umgewandelt worden. Also es wird etwas gesagt über die Heiligkeit des Tages. Da habe ich im weiteren Verlauf einen Text zu abgedruckt. Und dann kommen 10 Bibelverse, in denen Gott als König bezeichnet wird, als Melech. Und zwar sind das immer 3 Verse aus der Tora, 3 Verse aus den Schriften, 3 Verse aus den Propheten und nochmal 1 Vers aus der Tora. Das sind also diese 10 Verse. Und dasselbe geschieht dann nochmal mit dem Gebet über die Vorsehung und dann kann auch dann das Gedenken, wo eben unterschiedliche Bibelverse, wo das Gedenken Gottes erwähnt wird, kommen, und zwar ist es immer nur ein Gedenken zum Guten. Also da wird Noach zum Beispiel erwähnt, dessen sich Gott bei der Sintflut erinnert hat. Es wird natürlich Isaak erwähnt, dessen Gott sich erinnert hat und ihn nicht hat geopfert werden lassen. Und es auch die Worte, gerade nach den Fluchtexten in Levitikus, wo es dann heißt, und ich werde mich eurer erinnern, also auch die Versprechung der schließlichen Erlösung. Und der dritte Teil, die Schofarot, das sind eben 10 Verse, wo der Schofar, das Widderhorn, genannt wird. Und das sind auch gerade Texte, die mit der Sinai-Offenbarung zu tun haben, denn da wird ja auch all den Klängen, die bei diesem Ereignis da sind, ist ja auch das blasende Schofar und auch das endzeitliche Schofar, das die messianische Zeiten einblasen wird, wird genannt. Das ist also sehr viel Text. Und also selbst wenn man sich beeilen will, ein Rosh Hashanah-Gebet dauert, also das Morgengebet alleine dauert 4 bis 5 Stunden. Das ist also wirklich ein Tag, der ja voll mit diesen Texten ist. Und natürlich, eigentlich sind sie aber doch die Umrahmung für das Eigentliche, das Blasen. Und das ist ja auch das Einzige, was eigentlich im biblischen Text, für den biblischen Text wird von einem Tag des Gedenkens und des Blasens gesprochen. Dieser Tag hat keinen Namen, er hat keine weitere Bedeutung. Und so ist natürlich das Blasen des Schofar das Wichtigste. Und da gibt es auch unterschiedliche Erklärungen für. Das eine ist, dass man mit dem Schofar sich vor Gott in Erinnerung rufen will, dass Gott uns hört. Andererseits kann man auch sagen, man will selber, dass einem der Schofar sozusagen ins Herz dringt, damit man umkehrt zu Gott. Es wird natürlich die Beziehung zwischen dem Schofar, dem Widerhorn und dem Widder von Isaak gezogen. Also alles das sind Dinge, die da vorkommen. Ich habe Ihnen jetzt zwei Abschnitte aus den Texten von Rosh Hashanah gebracht. Ich denke, die können Sie sich selber lesen. Angesichts der fortlaufenden Zeit ist das, glaube ich, sinnvoller. Ansonsten, also ich würde sagen, Rosh Hashanah hat die schönsten Gebetstexte vom ganzen Jahr. Also da, wenn man dann ein Gebetbuch mit deutscher Übersetzung hat, das ist schon sind sehr tiefgehende Texte, sondern auch noch entsprechend mit Melodien, die nur einmal im Jahr eben an diesem Tag auch benutzt werden. Das verleiht dem Tag seinen ganz besonderen Charakter. Sind zu Rosh Hashanah noch Nachfragen? Dann würden wir weitergehen zu Yom Kippur. Yom Kippur wird ja in Levitikus 16 eben hauptsächlich mit dem Tempelgottesdienst, oder also in Levitikus 16 ist das Bundeszelt, das wird natürlich nachher auf den Tempel übertragen, beschrieben. Und das Besondere an diesem Tag ist, dass nur an diesem Tag und nur der hohe Priester in das Allerheiligste reingehen darf, dort Weihrauch auf die Platte über der Bundeslade stellt und Blut der Tiere, die er geopfert hat, dorthin spritzt. Und das wird auch in der Mishnah Yomah ganz ausführlich beschrieben. Und es gibt auch innerhalb des Gebetes von Yom Kippur, das noch länger ist als Rosh Hashanah, das dauert im Prinzip den ganzen Tag. Da ist auch nochmal ein langer Text, wo in einer dichterischen Weise dieser Gottesdienst des Hohen Priesters beschrieben wird. Und man könnte sich fragen, ja, warum setzt man sich seitenweise stundenlang damit auseinander, wenn der Ritus ja nicht mehr vollzogen wird? Und ja, ist vielleicht ein Text im babylonischen Talmud, im Traktat Ta'anit, kann ein Stück weiterhelfen, wo es heißt, Abraham sprach, Herr der Welt, falls Israel vor dir sündigt, was wird aus ihnen in der Zeit, in der es keinen Tempel gibt? Also wenn der Opferdienst nicht mehr sühnen kann. Er antwortete ihm, ich habe bereits die Ordnung der Opfer festgelegt. Wenn Sie sie vor mir lesen, rechne ich es Ihnen an, als hätten Sie sie vor mir geopfert und ich verzeihe Ihnen Ihre Sünden. Also das ist auch ein Weg der Rabbinen zu sagen, die Lektüre der Texte und ihr Studium ist eigentlich der Ersatz für die Opfer. Und das letzte Kapitel der Mishnah Yonah befasst sich dann wirklich für die Vorschriften, die heute für die Einzelnen aktuell sind, also basiert eigentlich auf dem einen Vers in Levitikus 16, 29, und das wird auch wiederholt im Kalender in Levitikus 23, dass man sich kasteien soll an diesem Tag. Also es gibt da unterschiedliche deutsche Übersetzungen zu. Ich halte eigentlich relativ das Wort kasteien für die sinnvollste Übersetzung. Und es gibt tatsächlich im Talmud auch eine lange Diskussion darüber, ob Kasteien nicht auch andere Dinge sein können, als die hier erwähnt werden, die wirklich verboten worden sind. Aber die rabbinische Tradition hat festgelegt, dass es diese Dinge die verboten sind, nämlich an Yom Kippur ist es verboten zu essen und zu trinken, und das heißt wirklich gar nichts. Sich zu waschen und zu salben, Sandalen zu tragen und Geschlechtsverkehr zu haben. Und der Gedanke, sich zu waschen und zu salben, ist eben auch die Vergnügung des Körpers, das, was dem Körper gut tut, das Erfrischende, das nicht zu tun, aus dem ähnlichen Grunde auch der Geschlechtsverkehr verboten. Das Sandalen tragen kommt wohl daher, das darf man sich nicht wie unsere heutigen Plastiklatschen vorstellen, sondern das sind Ledersandalen, die im Vergleich zur damaligen Zeit, wo Leute vielleicht auch sogar eher barfuß gegangen sind, waren die Ledersandalen vor allem das Schuhwerk der Soldaten, die eben ein festes Schuhwerk für ihre Kämpfe brauchten, und da der Gesanke eben sich gerade nicht martialisch zu zeigen, das ist eigentlich der Gedanke. Und heute wird das eben so interpretiert, keine Lederschuhe zu tragen. Und das ist wirklich interessant. Mir ist es mal aufgefallen, als ich meine Volontärin getroffen habe an Yom Kippur, und die sah mich an, guckte sofort auf meine Schuhe und sagte, ich begreife nicht, die Leute sind alle so festlich angezogen, aber alle tragen Turnschuhe. Und das ist eben genau, es gibt natürlich auch elegante Schuhe, die nicht aus Leder sind, das kann man natürlich auch machen, aber der Kontrast ist wirklich bei vielen auffällig. Also ansonsten man wirklich, also dass man keine schönen Kleider anziehen soll, gilt nicht für Yom Kippur. Also da werden durchaus gute Kleider getragen, aber eben die Schuhe können in gewissem Kontrast dazu dann stehen. Ja, und jetzt ein bisschen noch als weitere Spezifizierungen. Ein König und eine Braut dürfen das Gesicht waschen, sozusagen, damit die Braut ihrem Bräutigam attraktiv bleibt, wo das inzwischen dann abgeschafft wurde, weil man sagt, die sind ja eh den ganzen Tag in der Synagoge und sehen sich nicht und miteinander schlafen dürfen sie auch nicht. Also gibt es auch keinen Grund, dass die Braut besser aussehen muss. Eine Wöchnerin darf Sandalen anziehen, so Rabbi Eliezer, die Weisen verbieten dies. Und jetzt kommt sozusagen, was zwar verboten ist, aber im Notfall getan werden kann, wenn man sich nicht gut fühlt. Wer das Quantum einer großen Dattel isst, dieser und ihres Steines oder ein Mund voll trinkt, ist schuldig. Das heißt, wenn ich mich nicht gut fühle an Yom Kippur, weil ich auch nicht so krank bin, also wenn man ganz krank ist, ist man eh ausgenommen vom Fasten. Aber wenn ich mich einfach ein bisschen schlapp fühle, kann ich also kleine Mengen essen, die eben weniger als eine Dattel und trinken, was weniger als ein Mund voll ist und das eben auch in gewissen Abständen. Das heißt dann im nächsten Satz, verschiedene Speisen werden zum Quantum einer Dattel und verschiedene Getränke werden zum Quantum eines Mundvolls vereinigt. Also ich kann nicht Dattel nach Dattel essen oder ihr entsprechendes, sondern da muss dann auch festgelegt sozusagen, wie viel Zeit dazwischen sein muss. Aber auf die Weise kann man sich miteinander behelfen. Und Speisen und Getränke werden nicht miteinander vereinigt. Dann kommt auch die Frage, wenn man aus Versehen, also bei einem Entfallen, also wenn man vergessen hat, dass Yom Kippur ist oder vergessen hat, dass man fasten muss, wer bei einem Entfallen gegessen und getrunken hat, ist nur ein Sündopfer schuldig. Wenn aber gegessen und eine Arbeit verrichtet, also eine andere Übertretung, so ist er zwei schuldig. Wer ungenießbare Speisen gegessen, ungenießbare Getränke oder Tunke und Salzbrühe getrunken hat, ist frei. Also man wird nicht dafür bestraft, was gegessen zu haben, was man eh nicht hätte essen sollen, weil es eben nicht essenswürdig ist. Und dann natürlich die Kinder. Man braucht Kinder am Versöhnungstage nicht fasten zu lassen. Jedoch muss man sie ein Jahr oder zwei Jahre vorher daran gewöhnen, damit sie in den Geboten eingeübt seien. Das heißt, also Kinder sind natürlich auf jeden Fall vor der Bar oder der Bat Mitzwa nicht verpflichtet, aber bei anderen Geboten macht man es eigentlich schon so, dass man sie Dinge auch machen lässt, einfach um sie daran zu gewöhnen. Und hier wird irgendwo gesagt, aber beim Yom Kippur nicht übertreiben. Das sollen sie wirklich erst in den Jahren vorher machen. Und dann eben die schwereren gesundheitlichen Fälle, wenn eine Schwangere den Duft einer Speise riecht, so gebe man ihr zu essen, bis sie sich erholt. Einem Kranken gebe man zu essen auf Verordnung von Sachkundigen. Es sind keine Sachkundigen anwesend, so gebe man ihm zu essen auf sein eigenes Verlangen, bis er sagt, er habe genug. Wenn jemand von Heißhunger befallen wird, so gebe man ihm zu essen, selbst unreine Dinge, bis seine Augen erhellen. Und da war natürlich die Frage, hat man ja am Anfang schon bei Yom Kippur schon etwas angesprochen, was passiert, wenn man keine Opfer mehr hat, was kann dann sühnen? Und das ist eigentlich der letzte Absatz der Mishnah, wo zunächst nochmal heißt ja das Sündopfer und das zweifellose Schuldopfer sühnen, aber die gibt es ja auch nicht mehr. Der Tod und der Versöhnungstag verbunden mit Buße sühnen. Die Buße sühnt leichtere Sünden, ob Gebote oder Verbote betreffend, wegen schwerer aber bleibt er in der Schwebe, bis der Versöhnungstag kommt und sühnt. Sagt jemand, er wolle sündigen und Buße tun, so lässt man ihm nicht gelingen, Buße zu tun. Sagt er wolle sündigen und der Versöhnungstag werde es sühnen, so sühnt der Versöhnungstag es nicht. Sünden des Menschen gegen Gott sühnt der Versöhnungstag. Sünden des Menschen gegen seine Nächsten sühnt der Versöhnungstag nicht eher, als bis man seine Nächsten besänftigt hat. Also was hier passiert, ist eigentlich, dass es ist nicht mehr der Ritus, sondern der Tag selber, der sühnt. Also das Herankommen des Tages ist die Möglichkeit der Sühne. Aber man sieht ja auch, wie man schon, also einerseits, es hat was von automatisch, etwas, was ein heiliger Tag bewirkt, aber eben auch zu sagen, erstens gilt das nicht für Sünden dem Nächsten gegenüber, wenn man ihn nicht besänftigt hat. Und man kann sich auch nicht darauf verlassen und sozusagen, ich sündige jetzt mit gutem Gewissen, denn am Versöhnungstag wird es ja gesöhnt. Also irgendwo so die Spanne zu halten mit etwas, was der Tag ja verspricht, aber das auch nicht zu sehr auszunutzen. Und dann geht es zu Abschluss der Mishnah nochmal ein Stück weiter. Rabbi Elazar ben Azaria trug vor, von allen euren Sünden vor dem Herrn sollt ihr rein werden. Rabbi Akiva sprach, heil euch Israel, Wer ist es, vor dem ihr euch reinigt? Wer ist es, der euch reinigt? Es ist euer Vater im Himmel, wie es heißt, und ich werde reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Ferner heißt es, die Hoffnung Israels ist der Herr. Wie das Tauchbad die Unreinen reinigt, so reinigt der Heilige, gepriesen sei er Israel. Und das ist eigentlich auch nochmal, auch wieder so ein aus dem Rahmen rausgehen zu sagen, also Rabbi Akiva sagt, okay, es gibt alle diese Techniken und die sind alle schön und gut, aber letztlich, wenn Gott reinigen will, wenn Gott verzeihen will, kann er das auch ohne jeden Ritus und jede Vorleistung machen. Und das irgendwie auch nochmal so als großen Rahmen für alle Riten, für alle Versuche haben zu sagen, das ist, die sind alle nicht um ihrer selbst willen da. Das sind Wege, die man gehen kann, aber letztlich, worauf es ankommt, ist, dass Gott selber die Macht hat, zu reinigen und zu vergeben. Und das ist auch so ein interessanter Kontrapunkt. Also seitenweise erklärt die Mishnah, wie dieser Ritus stattgefunden hat, und am Schluss sagt sie, eigentlich kann Gott das doch auch alles ohne machen. Das ist auch, finde ich, so ein schöner Widerspruch, der da drin steckt. Ja, ich sehe gerade, wir haben noch 10 Minuten Zeit.
Mama, kann ich da trotzdem noch kurz nachfragen? Mir ist einfach nochmal, also einfach direkt bei dem Tauchbad natürlich Johannes der Täufer eingefallen. Also diese Frage, statt des Opfers im Tempel, den es ja noch gibt, sozusagen ein eigenes Ritual, so ist das ja bei uns oft gedeutet worden. Aber ist ja die Frage, ist es ein neues Ritual oder bezieht sich das eventuell?
Nein, ich denke nicht, dass sich Rabbi Akiva auf eine solche Form von Tauchbad bezieht, sondern das Tauchbad ist ja die Mikwe. Und das ist ja die Vorschrift, wie wir das ja auch in den Reinheitsvorschriften im Buch Levitikus sehen, wer eben sich an bestimmten Dingen verunreinigt hat, die Ausflüsse aus dem Körper, da muss man in die Mikwe gehen, um sich davor zu reinigen. Also das ist nicht die Form des Tauchbades, das Johannes hat. Das
sind schon aber die Frage nach, also die Frage ist ja, wo das herkommt. Also die Idee der Sündenvergebung, ob das hier diesen Ezechiel-Bezug auch hat.
Das wäre eine Möglichkeit. Also auch natürlich, also man kann auch aufgrund der vielen Tauchbäder der Mikvaot, die man in Qumran gefunden hat, was ja zeitgleich zu Johannes dem Täufer ist, kann man davon ausgehen, dass eben dieser Reinigungsbrauch sehr verbreitet war. Und dann ist es natürlich ein weiterer Schritt, sozusagen es zu spiritualisieren. Und da kann so ein Text wie Ezechiel sicher auch noch eine Rolle beispielen, dann die Dinge nicht nur in Form dieses Rituals zu sehen, sondern das auch weiter auszuweiten dann. Ja, wir haben noch Sukkot und die Tabelle mit den Toralesungen. Ich glaube, die Texte zu Sukkot, die sind eigentlich relativ leicht zu verstehen. Ich sage, glaube ich, nur ein paar Worte dazu. Also das haben wir eigentlich aus Levitikus 23, wo eben nicht nur gesagt wird, dass man 8 Tage lang eben vom 15. bis zum 22. des 7. Monats ein Fest feiern soll, sondern da kommt eben auch das Gebot, in einer Sukkah, in einer Hütte zu sitzen und bestimmte Zweige zu nehmen, um mit denen vor Gott zu feiern, wo sich auch nochmal der Erntedank dahinter steht. Und der biblische Text sagt eben nur, ihr sollt in Sukkot sitzen. Und die Mishnah erklärt jetzt, wie groß diese Hütte sein muss und was sie sozusagen unbrauchbar machen kann, wenn sie zum Beispiel unter einem Baum steht, also wenn man nicht mehr die direkte Verbindung zum Himmel hat, ist ein Grund. Und auch kommt dann die Grenze sozusagen, wenn es an Sukkot regnet, was durchaus auch hier im Land vorkommen kann, ab wann man sozusagen dann sich wieder ins Haus gehen kann. Denn eigentlich soll die Sukkah ja die Wohnung für diese 7 Tage sein. Der 8. Tag gilt nicht mehr als Tag in der Sukkah, da sitzt man schon nicht mehr in der Sukkah. Und da eben zu sagen, wenn der Regen stark genug ist, sodass er den Brei verdirbt, dann kann man auch ins Haus gehen. Ist mir auch schon passiert. Also es kann, je nachdem wie gerade das Wetter ist, kann das passieren. Und dann wird im nächsten Teil der Mishnah wird dann beschrieben, welche Zweige genommen werden. Das ist also nach der Tradition hier, die Rabbi Yishmael bringt, 3 Myrten, 2 Bachweidenzweige, 1 Palmzweig und der Etrog, eine Zitrusfrucht, die genommen werden. Und da heißt es auch nochmal in Abschnitt 3,12, dass der ursprüngliche Brauch war, dass er nur im Tempel man den 7 Tage benutzt hat und außerhalb des Tempels nur einen Tag. Und das war eine der Anordnungen von Rabban Yochanan ben Zakkai, der ja, nicht so der Begründer des rabbinischen Judentums nach der Tradition ist, dass er angeordnet hat, dass jetzt überall 7 Tage lang der Strauß genommen werden soll, um also auch da nochmal zu erinnern an das, was im Tempel da war und zu erinnern an das, was man auch verloren hat mit dem Tempel. Und der Text aus dem babylonischen Talmud und die Texte hier von Ramban und Rashban sind so ein bisschen spirituelle Erklärungen. Also Ramban hat eine spirituelle Erklärung auch zu den Früchten, welche Bedeutung sie haben. Er sieht in dem Etrog die Paradiesesfrucht, die Adam und Eva gesehen haben. Das ist auch nochmal interessant, gegessen haben. Und was das Wohnen in den Hütten angeht, so gibt es eigentlich zwei Richtungen. Eben Rashbam, der das Wohnen in den Hütten eher als einen Verzicht darauf sieht, dass man eben auszieht aus den Häusern, die man hat, aus allem Guten, was einem Gott gegeben hat, und sich mit dem Wohnen in der Sukkah erinnert an die Unbehaustheit der Wüste. Und Ramban betont eher, ja, wir haben doch eigentlich ein Sukkot in der Wüste gehabt, und das ist eben das Problem mit dem Bibelvers, wo es heißt, dass man in Sukkot sitzen soll, weil die Israeliten beim Auszug aus der Wüste in Sukkot gesessen haben. Nur wird das nie erwähnt beim Bericht vom Zug durch die Wüste. Und Ramban interpretiert symbolisch die göttliche Wolke, die Feuersäule der Nacht und die Wolke bei Tag, die Israel in der Wüste begleitet hat, interpretiert das symbolisch als die Sukkah und sagt, selbst in der Unbehaustheit der Wüste hat Gott uns einen gewissen Schutz gegeben. Also das sind die beiden Richtungen, die man eben auch nicht gegeneinander ausspielen muss, sondern die Palette der Möglichkeiten zeigen. Ja, dann habe ich eine Tabelle gemacht mit den Toralesungen zu den einzelnen Feiern, den Toralesungen und den Propheten und eben, soweit es relevant ist, aus den Megillot, den Festrollen, die gelesen werden. Wir haben also bei den Toralesungen, das sind als letzte Lesung, ist immer der Text aus Numeri, eben genau aus dem Kalender mit den Opfervorschriften. Da wird also bei jedem Fest eben die passenden Verse aus Numeri zu dem jeweiligen Fest gelesen. Und darum benutzt man auch an den Feiertagen immer 2 Torarollen, damit man nicht rollen muss und die Gemeinde damit aufhält sozusagen, sondern beides schon direkt an der richtigen Stelle ist. Und ansonsten die Hauptlesung am ersten Pessachtag ist Exodus 12, 21 bis 51, also wirklich genau der Bericht vom Auszug aus Ägypten. Und dem wird beigegeben aus Josua 5, 2 bis 6, 1, der Bericht, wie die Israeliten nach dem Durchzug durch den Jordan in das Land einziehen, sich beschneiden lassen und dann das Pessach feiern. Also das ist das erste Pessach und dann heißt es, und danach am nächsten Tag hört auch das Manna auf. Also passt natürlich vom Thema her ganz klar. Dann wird im Schabbat der Pessachwoche, und das ist auch dieselbe Lesung im Schabbat der Sukkotwoche, wird eben der Festkalender aus Exodus 33 gelesen. Und damit die Lesung nicht allzu kurz wird, wird eben noch was ein bisschen vorher und nachher dazu getan. Am siebten Pessachtag wird die Erzählung vom Zug durch das Schilfmeer und das Dankeslied dafür dann gelesen, denn man rechnet das auch nach der Tradition so, dass das wirklich am siebten Tag nach dem Auszug geschehen ist. Und von daher passt das dann auch an Shavuot, eben dadurch, dass es das Fest der Gabe der Tora geworden ist, wenn Exodus 19, also das Ankommen der Israeliten und die Offenbarung Gottes auf dem Berg Sinai, und Exodus 20, die 10 Gebote gelesen. Ich hatte mal vergessen, die Prophetenlesung. Also an Shavuot entschließt sich dann an Ezechiel 1, das ist die Vision Ezechiels von dem göttlichen Thronwagen mit den Cherubim. Und da ist eben auch so die Parallele zu sagen, auch das ist eine Form der göttlichen Offenbarung, auch wenn es ja nicht in dem ganzen Volk, sondern nur Ezechiel ist. Zum siebten Pessachtag, 2 Samuel 22, das ist auch einer der Psalmen, das ist parallel, das ist eigentlich der große Lobgesang Davids dafür, dass Gott ihn immer gerettet hat. Und das wird so parallel mit dem Schilfmeerlied genommen, während man, wenn man das Schilfmeerlied in der Jahreslesung liest, dann wird das Lied der Deborah aus Richter parallel dazu gelesen. Und im Schabbat der Pessachwoche, das ist Ezechiel 37, 1 bis 14, das ist die Vision der vertrockneten Gebeine, die wieder zum Leben erweckt werden. Und das ist vielleicht auch im Vergleich zum christlichen Ostern ein interessanter Vergleich, denn wenn man überhaupt irgendwo in der Bibel Auferstehungshoffnungen finden will, ist Ezechiel 37 sicher einer der Texte, der sich dafür anbietet. Ja, dann haben wir ein Rosh Hashanah. Das wird eben, weil es der erste Tag des Monats ist, ist es auf 2 Tage verdoppelt worden und der wird durchgelesen, Genesis 21 und 22. Also es beginnt mit der Geburt Isaaks, die Vertreibung Hagars, der Bund Abrahams mit dem Philisterkönig Abimelech und dann Genesis 22 natürlich die Bindung Isaaks. Und am ersten Tag steht da gegenüber eben im Vergleich zu der Geburt Isaaks die Geburt Samuels und eben auch die Hannah, ähnlich wie Sarah, als die Frau, die lange kinderlos geblieben ist. Und Jeremia 31 ist die Verheißung, also einerseits die Trauer um das Exil, die weinende Rachel und dann aber auch die Verheißung, dass es eine Rückkehr geben wird. An Yom Kippur ist am Morgengebet, wird natürlich Levitikus 16, der Ritus selber gelesen. Aber interessanterweise als Prophetenlesung ein Text aus Jesaja 57 bis 58, der sagt, was soll euer ganzes Fasten und eure Säcke anziehen? Das Fasten, was ich liebe, ist Gutes zu tun. Und ich denke, das ist auch nochmal eine wichtige Aussage der Rabbinen, eben einerseits zu sagen, okay, ja, wir machen den Ritus oder erinnern zumindest an ihn, aber auch sich dieser Automatisierung zu entziehen und sagen, zur Umkehr gehört noch viel mehr, eben eine richtige Lebenseinstellung. Das in dem Sinne ist also wirklich Jesaja 57 bis 58 ein ganz starker Kontrast. Und die Prophetenlesungen wollen ja auch rabbinische Interpretation der Toralesungen sein. Und von daher ist das ganz wichtig. Und Yom Kippur hat dann auch am Nachmittag im Gebet nochmal eine Lesung. Das ist Levitikus 18. Das sind hauptsächlich die Unzuchtvorschriften, also welche Form mit zwischen welchen Personen der Geschlechtsverkehr verboten ist. Und als Prophetenlesung wird das ganze Buch Jona gelesen. Das ist natürlich auch eine kritische Darstellung der Umkehr. Es ist die Stadt Ninive, die umkehrt. Und auch hier nochmal ganz wichtig, dass das eben ein universelles Buch ist. Es geht um die Richtung, die Rettung von Ninive. Und es ist nicht nur eine fremde Stadt, sondern die Hauptstadt des Assyrerreiches, dieser furchtbare Militärmacht, die das Nordreich Israel zerstört hat. Und auch der wird Umkehr eröffnet. Und man sollte sicher auch nicht den Propheten Jona selber vergessen, der so ein ziemlich depressiver Typ ist und eigentlich überhaupt keine Lust hat, seinen Auftrag auszuführen. Und auch da kann man sich sicher fragen, welche Umkehr hat Jona vollzogen oder auch nicht. Und das ist sicher auch psychologisch nochmal ganz interessant. Zu Sukkot haben wir dann, also eben Sukkot hat keine großen Beschreibungen und darum hat man einfach den Festkalender aus Levitikus 23 genommen, wo wahrscheinlich die ausführlichsten Texte zu Sukkot eben mit dem Feststrauß und der Sukkah sind. Und dazu wird Zacharja 14, die Vision von Gott, dessen Füße auf dem Ölberg stehen, werden das Endgericht gebracht, weil es dann nämlich heißt, und die Völker, die übrig geblieben sind, werden dann an Sukkot die Wallfahrt nach Jerusalem machen. Was der Grund ist, warum viele evangelikale Christen heute wirklich in der Sukkot-Woche einen großen Marsch durch Jerusalem machen, den an der Westmauer enden. Eben die Toralesung der Schabbat der Sukkot-Woche und es wird aus Ezechiel 38, 18 bis 39, 16 gelesen. Das ist auch ein eschatologischer Text, wo es um den Kampf gegen Gog und Magog geht. Also man sieht hier ganz klar, wie an den beiden Prophetenlesungen, wie Sukkot eine Ausrichtung in die Endzeit bekommen hat. Und Simchat Torah natürlich ist das Fest, wo die Torahlesung beendet und neu begonnen wird. Und parallel dazu hat man auch aus Josua den Anfang der Prophetenbücher, das erste Kapitel, gewählt. Und die Rollen verteilen sich eben so, dass das Hohelied, das eben nach der Tradition die Liebesbeziehung zwischen Gott und Israel und auch gerade die Befreiung aus Ägypten darstellt, also an Pessach gelesen wird. Das Buch Ruth an Shavuot, weil es eben auch von der Jahreszeit her dahin fällt und natürlich auch Ruth als das Hauptbeispiel einer Konvertitin gilt und das passt natürlich zu dem Fest der Gabe der Torah. Und Kohelet ist wahrscheinlich bei Sukkot gelandet, weil er einfach übrig geblieben ist und irgendwo hin musste. Muss man vielleicht ein bisschen sagen, vielleicht ist auch gerade diese etwas pessimistische Sicht bei Kohelet, das ist vielleicht auch nochmal ein Kontrapunkt zu all den schweren theologischen Gedanken, die vorher an Rosh Hashanah und Yom Kippur waren. Das fällt mir manchmal so an bei Kohelet auf, wenn ich den nach diesen Tagen lese. Ja, so viel zu den Schriftlesungen. Sind da noch Fragen zu oder überhaupt noch zu irgendwas von dem, was wir gerade hatten? Ja, man könnte natürlich zu jedem dieser Feste mit Leichtigkeit einen ganzen Abend oder sogar mehr verbringen, aber ich hoffe, dass es ein bisschen Einstieg gibt und so die wirklich die ganz zentralen Gedanken und andererseits eben auch wirklich mehr so die Texte und die theologischen Ideen und weniger die Bräuche, die natürlich auch wichtig sind, aber das kann man auch leichter irgendwo anders nachlesen, denke ich, als diese Dinge. Und nächstes Mal geht es dann eben weiter mit Purim, Chanukka und den Gedenktagen zur Tempelzerstörung, die eben der weitere wichtige Bestandteil des jüdischen Kalenders sind. Ja, so viel für heute.